Ich möchte gern mit einer Frage beginnen. Wer von euch, wenn du ein neues Gerät bekommst, liest zuerst die Bedienungsanleitung? Ein paar tun das. Wer von euch packt das aus und probiert erstmal und versucht das selber zusammenzubauen? Hey, die Mehrheit. Im Leben ist es genauso. Die meisten Menschen leben erst einmal darauf los und fragen erst nach, wenn es irgendwie schief läuft, gibt es hier nicht irgendwie eine Anleitung? Wie soll das denn eigentlich funktionieren? Gott hat uns eine Bedienungsanleitung gegeben für unser Leben. Die Bibel, in der er uns seine Absicht erläutert. Und er macht das nicht mit irgendwelchen Paragraphen ständig, die kein Mensch sich wirklich die Mühe machen möchte zu lesen, sondern er tut das in Geschichtsform. Und er fängt an und beschreibt, wie er die Welt geschaffen hat, inklusive uns Menschen, aber wir seine Anweisungen ignoriert haben. Wie er dann der Menschheit eine neue Chance gegeben hat, außerhalb des Garten Edens. Aber es wurde nur schlimmer, bis Gott die Flut sandte. Aber auch danach, mit nur dieser einen Familie, die sein Wunder der Bewahrung erlebt hat, die gesehen hat, wie Gott sie und die Tiere versorgt hat, das ganze Jahr hinüber, als sie auf der Arche waren. Auch der Neuanfang danach misslang, weil die Menschen sich nicht ausbreiteten, sondern den Turm zu Babel bauten. Und ihr seht schon, wir sind noch eine Stufe weiter. Gott tat wieder etwas Neues und berief einen Mann, Abraham. Warum gerade er? Was war daran so besonders? Was wollte Gott jetzt dadurch wirken? Und wir wollen das sehen. Und wir sehen das in 1. Mose, eigentlich ab Kapitel 12. Er wird zum ersten Mal in Kapitel 11 erwähnt. Und da finden wir seine Ahnenfolge. Oder die Generationenfolge, so heißt es in 1. Mose 11, Vers 27. Das ist die Generationenfolge Terachs. Terach zeugte Abraham, Nahor und Haran. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Wir haben also Abrahams Ahnenreihe, aber auch daran ist eigentlich nichts so Besonderes. Er stammt von den Nachkommen Sems, aber er war eigentlich wie andere auch. Wir lesen später in Josua Kapitel 24, Vers 2, dass Josua zum Volk sprach: So spricht der Herr, der Gott Israels, jenseits des Stroms haben eure Väter vorzeiten gewohnt, und zwar Terach, der Vater Abrahams und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Sie waren genauso Götzendiener wie die meisten anderen Menschen auch. Das war sein Hintergrund. Dennoch ist etwas geschehen, denn wenn wir zu 2. Mose kommen und zu Mose und wie er Israel dann aus Ägypten führt, dann stellt Gott sich selber vor zu Mose als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Also irgendwie war bei ihm etwas Besonderes. Was war dieses? Und meistens versuchen wir, die Ursache in uns Menschen zu finden. Was war an ihm? Warum gerade er? Aber der Ausgangspunkt war nicht Abraham, sondern war Gott. Die ersten Worte kamen von Gott an Abraham und wir lesen sie in 1. Mose Kapitel 12. Und wir werden viel in 1. Mose lesen. So, wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du sie zu 1. Mose aufschlagen. Das ist schön leicht zu finden, ist das erste Buch der Bibel. Wenn du keine mit hast, mitlesen möchtest, wir haben ein paar zum Ausleihen da hinten im Schrank. 1. Mose 12, ich lese die Verse 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ersten Worte. Und was für Worte. Gott beginnt hier direkt mit einer bedingungslosen Verheißung, was er tun wird. Und wenn du eben genau zugehört hast, wird immer wiederholt: Ich will. Und eigentlich es wäre es besser ausgedrückt, ich werde. Also es ist nicht nur eine Absichtserklärung, ich würde gern, ich möchte, sondern ein festes, ich werde. Ich werde dich zu einer großen Nation machen. Ich werde dich segnen. Ich werde deinen Namen groß machen. Ich werde dich segnen. Und ich werde die verfluchen, die dich verfluchen. Also Gott verspricht hier einen Bund und verspricht konkret Nachkomme, Land und Segen. Wichtig dabei ist, dass zu dem Zeitpunkt Abraham nichts davon hat. Er hat kein Kind, er hat kein Land und er hatte zwar einiges an Besitztümern, aber war jetzt nicht ein besonderer Segen, dass viele Leute von ihm profitiert hätten. Aber was Gott hier tut, er ruft nicht die Qualifizierten, sondern rechtfertigt, die er ruft. Er hat sich nicht jemanden ausgesucht zu sagen, dieses ist der Mann, der ist so gut, den kann ich nutzen. Sondern Gott ruft und wirkt dann an ihm. Ja, deswegen hatte ich hier Josua 24,2 drauf. Es war nicht etwas Besonderes an ihm, sondern Gott, der ruft zu ihm, der ihn einlädt, der an ihm wirkt. Und das ist wichtig für uns zu verstehen, weil das ist nicht nur bei Abraham der Fall gewesen, sondern das ist Gottes Vorgehensweise. Er schaut nicht durch die Weltgeschichte und sagt, wer hat Einfluss, wer ist mächtig, wer ist kräftig, wer hat auf der Welt das Sagen, die benutze ich. Die meisten von uns kennen im Neuen Testament die Jünger, die Apostel, die Jesus berufen hat. Da war kein Richter dabei, da war kein Politiker dabei, da war kein Wirtschaftsboss dabei. Da waren einfache Leute. Die waren nicht so besonders, weil sie irgendwie qualifiziert waren, sondern Christus hat sie berufen und hat sie über 3 Jahre geformt und verändert, sodass sie dann brauchbar waren für den Herrn. Und Gott äußert hier und sagte, ich habe einen Plan. Hier ist, was ich tun werde. Und er möchte durch Abraham alle Nationen segnen. Wenn er hier sagt, alle Geschlechter, dann müssen wir heutzutage aufpassen, weil einige verstehen dann ja, davon könnte es ja 20 oder so geben. Das ist nicht, wovon hier die Rede ist. Weil davon ist unsere Überzeugung, Gott hat den Menschen geschaffen, als Mann und Frau hat er sie geschaffen. Wenn ich dann noch rechnen kann, sind das 2. Aber was er hier meint, ist alle Stämme. Okay? Manchmal ändert sich der Gebrauch von Wörtern, deswegen muss man manchmal aufpassen. Aber er spricht hier und sagt, alle Stämme, alle Familien, er soll ein Segen für sie alle sein. Das hat er auch getan. Nicht so sehr in Abraham selber, sondern in seinem Nachkommen, nämlich in Jesus Christus. Wir lesen in 1. Johannes 4, Vers 14, dass geschrieben wird, und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat, dass Gott der Vater Gott den Sohn gesandt hat, Jesus Christus, als Retter der Welt. Den Nachkommen Abrahams, nicht direkten Nachkommen, viel, viel später, aber aus der Nachkommenschaft kam der Retter nicht nur für Abraham und seine Familie, sondern der Welt. Und hat ihn gesandt und sagte, ich werde dich zum Segen setzen. Abraham ist bis heute weltweit bekannt, nicht nur im Christentum, sondern auch im Judentum, im Islam. Aber sagte, ja, ich mache deinen Namen groß. Aber eigentlich bist es nicht du, der zum Segen wird, sondern aus dir, von dir, aus deiner Nachkommenschaft werde ich die ganze Welt segnen, indem ich einen Retter bereitstelle, nämlich meinen Sohn Jesus Christus. Nun, dieser Ruf an Abraham war einzigartig. Ja, also ich empfehle nicht zu sagen, Gott, ich brauche jetzt deine Führung, mach die Augen zu, die Bibel auf, Finger drauf, mal schauen, was er mir sagt. Ach, er hat gesagt, 1. Mose 12, gehe aus dem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Also ich steige in mein Auto und fahre los und sehe, wohin der Herr für mich führt. Das ist nicht, wie der Herr führt. Dieses war ein konkreter Ruf an Abraham. Aber Gott hat einen Ruf an uns alle. Wir lesen davon in 2. Timotheus 1, ich lese davon die Verse 9 und 10, wo es heißt, der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Dann sagst du, ja, ich wünschte mir, ich hätte so einen Ruf wie Abraham, so einen, wo ich höre und sage, zieh von hier weg und zieh an den Ort. Das ist nicht, wie Gott heute wirkt. Aber er ruft. Und er ruft nicht nach unseren Werken, nicht nach, aufgrund unserer Leistung, sondern aufgrund von seiner Gnade, nämlich durch Jesus Christus. Und er tat das durch, ganz am Ende, durch das Evangelium. Er ruft durch die frohe Botschaft von Jesus Christus, dass er gekommen ist als Retter der Welt, um für unsere Sünde zu sterben und uns den Zugang zu Gott zu ermöglichen. Und sagte, folgt ihm nach. Und in dem Sinne, das ist viel besser als bei Abraham. Und manchmal, wir lesen die Geschichten, wir kennen die Geschichte und sagen, oh, das wäre wunderbar, wenn wir sowas erleben könnten. Aber Abraham hatte nur diesen Ruf von Gott zu sagen, verlasse die Verwandtschaft, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Wie dieses Land ist, wo dieses Land ist, hat er zuerst überhaupt nicht gesagt. Wir wissen, wohin. Jesus hat gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, damit wo ich bin, auch ihr sein werdet. Ich fahre auf zu meinem Vater. Ich bereite eine Stätte im Himmel, in Gottes Gegenwart. Und ich möchte, dass du dabei bist. Und der Ruf gilt nicht einzelnen Personen, wie bei Abraham, sondern er ist der Retter der Welt. Es gilt jedem. Das ist Gottes Ruf an uns heute. Ja, der beinhaltet nicht alle Einzelheiten. War bei Abraham aber auch nicht der Fall. Der hat ihm nicht gesagt, du sollst dahin auf dem Kamel reiten oder zu Fuß gehen oder. Er gibt ihm nicht die Details. Er sagt ihm auch nicht die konkrete Stätte. Du sollst dort und dort dann wohnen und du sollst dieser Arbeit nachgehen. Er sagt einfach, Abraham, folge mir nach. Und das ist, was er heute uns tut. Folge dem Herrn. Wir sehen also Gottes Ruf, damit hat es angefangen. Aber wir sehen dann auch Abrahams Glaube, denn jeder Ruf braucht eine Reaktion. Und wir lesen in Vers 4, und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham war aber 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Er rief ihm ursprünglich, als er in Ur war, deswegen habe ich die Karte hier gemacht, ja, das ist das südliche Irak heutzutage, und er ist dann noch mit seinem Vater nach Haran gezogen, hier oben, weil dieser Weg direkt hier rüber ist Wüste, ist quasi mit Tieren unmöglich zu gehen, und Flugzeuge, wie wir heutzutage, hatten sie noch nicht. Also sind sie hoch marschiert, vermutlich so rund 1200 Kilometer, und sind dann erstmal in Haran geblieben. Und dann später geht er dann von Haran in das Land, das Gott ihm zeigen würde, hier unten im Land Israel. Auf die Verheißung hin, die wir gelesen hatten, verlasse das Land, verlasse deine Verwandtschaft in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dir Nachkommen geben, ich werde dir ein Land geben und ich werde dich zum Segen setzen. Das Problem war, er kommt dorthin und zuerst sieht er nicht viel davon. Er lebte als Nomade, zusammen mit seiner Frau, seinem Neffen und einigen Angestellten. Das lesen wir dann in Vers 5. Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihr Habe, die sie erworben, und die Leute, die sie nach Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Ja, und er durchzog das und dann blieb er an einem Ort, aber er lebte dort in Zelten als Nomade. Nun, uns kommen leicht Zweifel, wenn wir auf die Erfüllung einer Zusage warten müssen. Ja, wenn jemand dir sagt, pass auf, ich schicke dir was. Ich lasse es dir zukommen. Und wartest und sagst, naja, montags ist es mit der Post immer sowieso ein bisschen fraglich. Dienstag, naja, vielleicht ist er erst Montag zur Post gekommen. Mittwoch auch nicht da, Donnerstag nicht da. Langsam werden wir ungeduldig. Ja. Wann kommt das endlich? Und wenn das nicht nur Tage, sondern Wochen, Monate, Jahre ist, du sagst, naja, das kommt nicht mehr, das erwarte ich nicht. Das dauert so lange. Und Abraham hatte damit auch zu kämpfen. Gehen wir ein paar Kapitel weiter. 1. Mose Kapitel 15. Dann lesen wir in Vers 3. Und Abraham sagte zu Gott, siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben und der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Ein Sohn des Hauses ist mein Angestellter. Also ne, der ist wie ein Sohn bei uns zu Hause, der kümmert sich um alles, aber es ist nicht mein leiblicher Sohn. Du hast mir keinen Nachkommen gegeben. Also wird irgendjemand das übernehmen. Wie hat Gott darauf reagiert? Wir lesen direkt danach. 1. Mose 15, Verse 4 und 5. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Er hört die Zweifel von Abraham. Und was er tut, ist, er wiederholt die Verheißung. Im Moment hat sich noch nicht direkt was geändert, aber er sagte, nee, das, was ich dir zugesagt habe, das gilt weiterhin. Und wir lesen direkt im nächsten Vers, Vers 6. Und er, das ist Abraham, glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Gott, du hast es zugesagt. Ich habe keine Ahnung, wie du das machst, wann das passiert, aber ich vertraue dir. Du hast mich bis hierhin geführt, du hast das zugesagt, du hast es jetzt noch einmal wiederholt und ich vertraue, dass du deine Verheißungen erfüllst. Und wenn es jetzt noch länger dauert, dann dauert es noch länger. Aber ich vertraue dir. Und es sagt, das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Es war kein blindes Vertrauen. Denn wenn du noch ein Stück weiter schaust, Vers 8, Abraham sagte, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Gibt es doch irgendwelche Belege, Herr? Ich vertraue dir, aber woran soll ich erkennen, dass das jetzt tatsächlich auch eintritt? Vers 9, da sprach er zu ihm, also er sprach Gott zu Abraham, bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm all diese. Und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber, die Vögel aber zerteilte er nicht. Und dann springe ich, Vers 17, und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, dein Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Das muss ich, glaube ich, ein bisschen erklären, weil das ist nicht, wie wir heutzutage einen Bund schließen oder einen Vertrag abschließen. Aber in der damaligen Zeit war das bekannt. Wenn wir einen Vertrag abschließen, wir haben ein Dokument und dann unterschreiben wir, datieren und sagen, Nürnberg den, was haben wir heute, 12. Ja, okay. Ja, ich habe es vorher datiert. Okay, September 2023, unterschrieben von auf der einen Seite dem, sagen wir, Verkäufer und auf der anderen Seite dem Käufer. Das ist, wie wir Verträge abschließen. Damals war es durchaus gängig, dieses zu machen. Sie haben also ein Opfer gebracht und haben dann es zerteilt, auf die Seiten gelegt und in der Regel sind dann die beiden Vertragspartner gemeinsam durch dieses Opfer durchgegangen. Die Überlegung war zu sagen, wenn ich meinen Teil des Versprechens nicht einlöse, wenn ich nicht bezahle oder wenn ich dir das nicht liefere, dann soll es mir so gehen wie diesen Tieren. Ja, zu sagen, okay, wir sind fest hier, das ist nicht nur, ich habe mein Wort gegeben, was damals noch viel mehr zählte als heute, aber das war, wir schließen einen Bund. Das ist ganz sicher und wir versprechen, ja, wir werden das halten und wir zeigen es durch dieses Opfer. Aber bei diesem Mal war etwas passiert, was sonst nie passiert. Wir haben das gelesen, Abraham war so im Halbschlaf und eine Feuerfackel kommt und geht durch diese Opferteile hindurch. Das bedeutet, Gott kam in Form dieses Feuers und geht hindurch und nimmt Abraham nicht mit. Und damit sagt er aus, ich werde dieses tun, unabhängig davon, was du tust. Ich habe ein einseitiges Versprechen. Es ist nicht davon abhängig, was du tust, sondern allein mein Versprechen. Ich werde dir den Nachkommen geben und ich werde dir dieses Land geben und ich werde dich zum Segen setzen. Und so illustriert Abraham Gottes Plan, nämlich die Menschen aus Gnade durch Glauben zu retten. Abraham hat nichts getan. Er musste keine Gegenleistung bringen, sondern Gott hat es vollbracht. Und genau auf dieses Ereignis oder auf dieses Vertrauen nimmt auch Römer 4 Bezug. Und ich lese das einmal vor. Römer 4, die Verse 1 bis 5. Wenn du nicht so schnell folgen kannst, ist okay, wir sind gleich wieder zurück in 1. Mose. Aber in Römer 4, in den Versen 1 bis 5, wird uns ein bisschen die Erklärung gegeben. Dort heißt es, was wollen wir denn sagen? Hat Abraham, unser Vorfahr, dem Fleisch nach gefunden? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, zum Angeben, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Ach, ich hatte das auch dran. Sagte Abraham, glaubte Gott und es wurde ihm angerechnet. Wenn du jetzt kommende Woche arbeiten gehst und du bekommst am Ende des Monats dein Gehalt, dann ist dieses Gehalt kein Geschenk, keine Gnade, sondern du hast es dir verdient. Du hast eine Leistung dafür erbracht. Du hast es erarbeitet. Er sagte, bei dem Glauben ist es nicht so. Du erarbeitest dir nicht den Himmel. Du erarbeitest dir nicht Gottes Wohlgefallen, sondern es ist aus Gnade. Er glaubte dem Herrn seine Verheißung und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Wir haben Gottes Ruf und haben gesehen, dass das Ja für Abraham ein ganz konkreter, bestimmter Ruf war, wohin er gehen sollte. Aber dass Gott auch uns einen Ruf gibt, uns ruft, ihm zu folgen und an das Evangelium zu glauben. Und wir haben gesehen, dass dieser Ruf mit einer Reaktion verbunden war. Bei Abraham, er glaubte. Und auch Gottes Ruf an dich fordert eine Reaktion. Gottes Wort ist nicht ein Fernsehprogramm. Ein Fernsehprogramm kannst du dir anschauen und eine Reaktion ist nicht erforderlich. Vielleicht für uns als Christen manchmal ist die Reaktion erforderlich und ich suche den Ausknopf und sage, okay, das will ich mir nicht anschauen. Ja? Aber normalerweise, du kannst da sitzen und brauchst über nichts nachdenken. Okay, irgendwas passiert da, keine Ahnung. Ja? Es wird nicht eine Reaktion von dir erfordert. Wenn die Kinder jetzt am Dienstag in die Schule gehen, die Lehrer wollen was anderes. Die wollen nicht so. Kann ich nach Hause gehen? Wo ist die nächste Werbeunterbrechung? Ja? Das ist nicht, wie es funktioniert, sondern du musst mitdenken. Du musst auf das Gehörte reagieren. Du musst etwas damit machen. Und Gott ruft uns. Und er sagt, okay, was machst du damit? Vertraust du mir? Dieses Vertrauen dann wiederum muss ich auch irgendwie äußern. Hat bei Abraham getan. Er verließ Haran, ist in das Land gegangen, das Gott verheißen hatte. Aber auch damit war es nicht zu Ende, sondern wir kommen drittens die Glaubensprüfung. Denn wiederum bis zu dem Zeitpunkt hat sich noch keine der Verheißungen erfüllt. Was waren die? Land gehörte immer noch nicht ihm, kein einziges Stück. Nachkommen hat er auch noch nicht und Segen war jetzt auch nicht so viel mehr geworden, als er vorher hatte. Nun, nachdem dieses 10 Jahre so ging, entschieden sich Abraham und Sarah, Gott bei der Erfüllung nachzuhelfen. Und das sehen wir in 1. Mose 16, die Verse 1 bis 3. 1. Mose 16. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Nun, sagen, wie kannst du nur? Das war in der damaligen Kultur durchaus gängig, zu sagen, wenn ich kein Nachkomme bekomme, dann nehme ich mir eine Nebenfrau, dass ich dann Nachkommen haben kann. Und anscheinend war es mit Erfolg gekrönt. Ihr könnt später nachlesen, Hagar bekam einen Sohn, hieß Ishmael, steht in Vers 16 hier in diesem Kapitel. Aber Gott hatte anderes vor. Okay? Und wir lesen dann, ich hatte das eben schon gesagt, 1. Mose 16,16 war, und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ishmael gebar. Okay? So, mit 75 hat er Haran verlassen. Sind jetzt 10 Jahre plus ein Jahr her, 11 Jahre her, dass ihm diese Verheißung gegeben wurde. Und er sagte, ich sehe keine Erfüllung, aber da gibt es ja etwas in unserer Kultur, wie das trotzdem geschehen kann und es wäre legitim. Wir machen das einmal so. Nächster Vers, Kapitel 17, Vers 1. Und Abraham war 99 Jahre alt. Okay. War nochmal 13 Jahre vergangen. Da erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Ja. Hatte dieses so und hatte sich dann mit der Situation ein bisschen arrangiert. Hatte gesagt, okay, kann ja irgendwie werden und war jetzt nicht so, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt habe, aber ich habe dann ja noch Hagar dazu geheiratet, mit ihr habe ich ein Kind. Ishmael macht sich, ist mittlerweile 13, weiß nicht genau, wie das alles funktionieren, aber Gott wird seinen Teil tun. Aber Gott redet hier zu ihm. Und in Vers 5 ändert er seinen Namen von Abram zu Abraham, Vater vieler Nationen, und versprach ihm einen Sohn, obwohl er, wie wir eben gelesen hatten, 99 Jahre alt war. Vers 16, Gott verspricht: Ich werde sie segnen, Sarah, und ich gebe dir, ihr gebe ich dir einen Sohn, und ich werde sie segnen, und sie wird zu Nationen werden, Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Okay? Gott verspricht und sagt: Nein, ich habe das Versprechen gegeben, und ich werde dieses tun, auch wenn seitdem ich das zuerst versprochen habe, 24 Jahre vergangen sind. Und sagt, vertraue mir. Ich habe einen Plan und ich bin treu zu meinen Verheißungen. Das klang aber auch für Abraham zuerst unmöglich. Vers 17, direkt da drauf. Was war Abrahams Reaktion? Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären? Gott, das ist wirklich lieb von dir, aber schau uns mal an. Wir sind nicht mehr die Jüngsten und ich bin nicht allwissend wie du, aber das funktioniert einfach nicht. Ja, bitte, wir haben ja schon einen Weg gefunden. Ishmael, lass ihn vor dir leben. Ja. Aber wir lesen einen anderen Bericht über ihn in Römer 4 und das ist wichtig, um dieses zu verstehen. Wir sind gleich wieder zurück in 1. Mose, aber ich gehe noch einmal zu Römer 4. Na doch, auch das ist an der Leinwand, wenn du nicht so zügig bist. Römer 4, 19 bis 21. Dort heißt es: Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, der fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Aber wir haben doch gerade gelesen, er hat gelacht und gesagt, wie soll das gehen? Wie verbinden wir diese zwei Berichte? Viele würden solche Sachen nehmen und sagen, siehst du, es gibt einen Widerspruch. Ich glaube nicht, dass es ein Widerspruch ist. Er wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Seine erste Reaktion war, er schaute auf sich, er schaute auf Sarah und sagte, Gott, wie soll das gehen? Und dann schaute er weg von sich und auf Gott und sagte, dass das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Wenn wir auf uns schauen, werden wir immer verzweifeln. Werden wir immer Hoffnung verlieren. Werden sagen, das geht nicht, das funktioniert nicht. Aber wenn wir statt auf uns schauen, auf den, der es versprochen hat. Gott, du hast versprochen, du wirst immer bei mir sein. Du wirst mich zu dir holen. Wir haben letzte Woche gesehen, keine Versuchung hat mich erlangt, als nur eine menschliche. Aber Gott ist treu, der mich hindurchtragen wird, der einen Ausweg bereithält, sodass ich sie ertragen kann. Gott, ich glaube deiner Verheißung. Wie dieser Ausweg aussieht, keine Ahnung, sieht menschlich unmöglich aus. Mit 100 für einen Mann, 90 mit der Frau Kinder zu haben, habe ich noch nie gesehen. Aber ich habe Gott kennengelernt. Und ihm ist nichts unmöglich. Und sein Glaube äußerte sich darin, dass er Gott gehorchte. Denn in dem Abschnitt sagt er, ich mache einen Bund mit dir und dieser Bund soll sich äußern in der Beschneidung. Und ja, nehmen jetzt nicht die Zeit, das alles zu lesen, aber sagt er, am gleichen Tag wurde seine ganze Familie, die Männlichen, beschnitten. Er sagt, okay, Gott, das ist, was du gesagt hast und ich glaube dir und ich werde tun, was du sagst. Darin äußert sich ja mein Glaube, mein Vertrauen. Und vertraue, dass du deine Verheißung erfüllst. Und endlich, Gott erfüllte sein Versprechen und er bekam zumindest diesen Sohn. Kapitel 21, Verse 1 und 2 in 1. Mose. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte. Und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter, zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Nun, das war noch lange nicht alles, was Gott versprochen hatte. Er hatte gesagt, Nachkommen wie die Sterne am Himmel. Und er hatte gesagt, ein Land. Und du sollst zum Segen sein. Aber es war der sichtbare Beleg von Gottes Treue. Aber auch damit war es noch nicht zu Ende. Gott beginnt immer mit einem Ruf an uns. Mit einem Ruf, der sagt, glaube mir. Ich lade dich ein, zu Christus zu kommen, Errettung zu erfahren. Alle Menschen sind verloren, sind getrennt von Gott. Unsere Sünde trennt uns von Gott. Aber er lädt ein und sagt, niemand muss verloren gehen. Ich habe einen Retter gesandt. Christus ist gekommen, ist am Kreuz gestorben. Und wer diesem vertraut, es wird ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Gott sagt, ich nehme dann Christi Gerechtigkeit, rechne sie dir an. Aber damit heißt es ja nicht, dass es keine Probleme im Leben gibt. Ja, irgendjemand hier, der sagt, okay, seitdem ich zum Glauben gekommen bin, ich hatte keine Herausforderungen, keine Schwierigkeiten im Leben. Okay, also du siehst, wenn du Probleme hast, du bist nicht der Einzige. Okay? Es betrifft uns alle. Und für Abraham war es auch nicht so, sondern eigentlich die größte Herausforderung kam noch. Noch ein Kapitel weiter, Kapitel 22, Vers 1. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham? Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Okay. Hilft uns auch ein bisschen mit, er sagt ja der Einzige, und du sagst, warte mal, was ist jetzt mit Ishmael? Den hat er doch auch schon gehabt. Er sagte, ja, aber den einen der Verheißung. Okay. Er macht es hier eindeutig, Isaak sollst du bringen. Wenn wir das hören würden, uns würden so viele Ausreden einfallen, warum das nicht geht. Ah Gott, ich weiß doch, dass du keine Menschenopfer willst. Und Isaak, das ist der, den du versprochen hast. Da muss ich mich verhört haben. Irgendwas kann hier nicht richtig sein. Das darf so nicht sein. Aber Vers 3, Da machte sich Abraham früh am Morgen auf. Er gehorchte, er vertraute dem Herrn und er tat, was der Herr ihm sagte. Dann machen sie sich also auf den Weg. Und Vers 7, da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe, das Feuer, das Holz, aber wo ist das Schaf zum Brandopfer? Haben wir was hier vergessen? Aber auch dort vertraute er auf dem Herrn. Da sagte Abraham, Vers 8, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und wir haben am Anfang Hebräer 11 gelesen und dort war drin gelesen, er glaubte, dass Gott ihn aus den Toten auferwecken könnte. Das war seine Vorstellung, zu sagen, Gott hat mir gesagt, ich soll dieses tun, ich vertraue dem Herrn und ich weiß, dass er ihn auch von den Toten auferwecken könnte. Und ich möchte, dass wir dann noch diese Schilderung lesen, Verse 9 bis 14 hier in 1. Mose 22. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihnen genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham! Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Witter hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Er kommt dorthin und es wird uns nicht geschildert, was alles in seinem Herzen vor sich ging. Aber Gott sah das Vertrauen und die Gottesfurcht und versorgte ihn mit einem Opfer. Und hier steht, anstelle seines Sohnes. Statt Isaak ein anderes Opfer, diesen Widder dort. Und dieser Berg Moria, zu dem er gegangen ist, wo später die Stadt Jerusalem entstand und wo Gott ein anderes stellvertretendes Opfer gab, an unserer Stelle. Und Gott macht hier ein Bild und sagte, aber ich werde jetzt durch ihn wirken und durch seine Familie, durch seine Nachkommen und ich will sie zum Segen setzen. Und gleich am Anfang, ich mache ein Bild davon. Abraham, ich rufe dich und du folgst im Glauben. Du siehst nicht alles, aber du folgst im Glauben. Und es wird ein Opfer geben. Ich werde dich auffordern zu einem Opfer, das du eigentlich nicht bringen kannst. Aber wenn du dann da bist, dann gibt es ein Opfer anstelle deines Sohnes. Und das ist, was Gott hat. Also Abraham zeigte uns, wie wir vor Gott bestehen können, indem wir Gottes Verheißung vertrauen. Und direkt im Anschluss, in Versen 15, dann bis zum Ende des Kapitels, verheißt Gott dann noch einmal und bestätigt seine Verheißung vom Nachkommen, Land und Segen. Zuerst einmal hat sich dann für Abraham nicht so viel verändert. Wir lesen dann, er ging und er lebte in Beersheba. Aber durch ihn kam der Segen. Und Gott verspricht auch dir seinen Segen. Nicht Land, nicht unbedingt Nachkommen, aber eine himmlische Heimat. Dazu musst du wie Abraham Gottes Bund glauben und er wird es dir als Gerechtigkeit anrechnen. Und er veranschaulicht das eben durch Abraham und sagte, ich habe vorher an allen Menschen gewirkt, aber das ist immer schief gegangen. Und da musste ich die Flut senden als Konsequenz. Und selbst danach habe ich den Menschen gesagt, der Menschheit als Ganzes gesagt, verteilt euch, Turm zu Babel, sie haben trotzdem nicht gehorcht. Er sagt, ich mache das anders. Ich nehme einen heraus, ich rufe ihn. Und dieser Abraham, der vertraut mir. Und weil er mir vertraut und ich ihn berufen habe, setze ich ihn zum Segen für alle Nationen. Nicht damit, weil ich Vorlieben habe oder weil ich mir ihn jetzt besonders herausgeschaut habe. Er war nicht besser oder anders als alle anderen, sondern ich nehme ihn, damit durch ihn alle Menschen, alle Nationen gesegnet werden. Und ich illustriere das, indem ich ihn auffordere, ein Opfer zu bringen. Und er kommt und ist bereit, seinen Sohn zu geben. Aber dieser Sohn hätte für uns keinen Segen bringen können. Aber Gott macht ein Bild und sagt, pass auf, genau dort, 2000 Jahre später, werde ich meinen Sohn senden. Und ich werde ihn nicht ersetzen durch ein Opfer von Lämmern, sondern er wird sein Leben geben anstelle deines Sohnes, anstelle unserer Schuld. Ist Christus gekommen. Nicht der Sohn von Abraham, sondern der Sohn Gottes. Und er hat sein Leben gegeben. Er sagte, vertraut mir. Vertraut mir. Ich habe ein Opfer für dich bereit. Alles ist bezahlt. Und ich will dich segnen. Das ist Gottes Herz. Aber es ist nicht ein, ich segne dich egal wie. Es gibt eine Bedingung. Glaube. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und auch dieser Glaube heißt nicht, dass es keine Probleme gibt. Wir haben das bei Abraham gesehen. Aber es heißt, Gott rechnet mir seine Gerechtigkeit an. Und er will mich dann zum Segen für andere setzen. Meine Frage an dich. Hast du Gottes Gerechtigkeit? Hast du dieses Opfer an deiner Stelle, Jesus Christus, auf dem Berg Moria, in Jerusalem, anstatt deiner Schuld, hast du das angenommen? Es gab viele Menschen zur Zeit Abrahams, die gingen verloren, weil sie nicht geglaubt haben, weil sie Gottes Möglichkeit auch an sie nicht für sich in Anspruch genommen haben. Und so ist es auch heute noch. Reicht nicht wie beim Fernseher zu sagen, ich saß im Gottesdienst, ich habe das gehört. Vielleicht hat Abraham seinen Nachbarn auch davon erzählt. Aber sie haben davon nicht profitiert. Lot hat sehr viel davon gehört. Aber er hat viel durchgemacht, weil er dem nicht so ganz vertraut hat. Wir lesen im Neuen Testament, ja, war gerechtfertigt, aber das ist nochmal eine Sondersituation. Aber vertrauen wir ihm und sagen dann, Gott, ich weiß nicht, was genau du mit meinem Leben vorhast. Ich weiß nicht, was die ganzen Nachwirkungen noch sein werden. Aber du hast dich so treu erwiesen. Und ich lese das von Abraham. Und ich lese die Erfüllung, wie du nachher ihm das Land tatsächlich gegeben hast, sein Nachkommen. Wie du ihn zum Segen gesetzt hast. Und wie du eine große Nation daraus gemacht hast, die bis heute besteht und in dem Land ist, was Gott verheißen hat. Gott, du bist treu. Und ich vertraue dir mit meinem Leben. Und ich werde das tun, was du sagst. Manchmal sind das Sachen, wo ich sage, das ist aber schwer. Ja, aber schau nicht so sehr auf die Herausforderung vor dir oder auf deine Fähigkeit, sondern auf den Herrn. Er macht es möglich und er wird dir helfen, auch in den größten Herausforderungen. Zuerst musst du ihm glauben, musst du sein Kind sein. Und dann, wie Abraham, im Glauben wandeln. Und Gott wird segnen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, für wie du durch Abraham gewirkt hast. Wie du die Initiative ergriffen hast und ihn gerufen hast. Und du ergreifst auch heute noch die Initiative und du rufst uns. Komm, bleib nicht verloren. Folge mir nach. Herr, ich bete, dass wir das nicht einfach an uns vorbeigehen lassen, sondern dass wir im Glauben auf deinen Ruf reagieren. Und wenn jemand heute hier ist, der zum ersten Mal diesen Glaubensruf hört, zu sagen, du musst errettet werden. Du bist ohne Glauben an Christus verloren. dass sie das für sich heute annehmen. Und vielleicht berufst du auch uns als deine Kinder zu einer besonderen Aufgabe. Unser Leben dir hinzugeben für einen vollzeitigen Dienst, sei es hier in der Umgebung, sei es weltweit. Oder du berufst, einen bestimmten Gehorsamsschritt zu machen. Herr, ich bete, dass wir vertrauen, dass wir dir im Glauben folgen. Und wir danken dir, dass du uns dabei nicht alleine lässt, dass du hilfst, dass du eingreifst und vor allen Dingen, dass du alles für uns schon vollbracht hast. Wir sind gerechtfertigt, nicht weil wir diese Dinge tun, sondern weil Christus alles vollbracht hat. Danke für deine große Gnade. Danke, dass du aber auch uns gebrauchen möchtest, dass du uns nicht einfach manipulierst, dass du einfach mit uns machst, was du willst, sondern du wartest auf unsere Reaktion. Du wirst dein Ziel erreichen, aber du erwartest, dass wir im Glauben antworten. Herr, lass uns antworten auf deinen Ruf, auch heute. In Jesu Namen. Amen.